HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Hallo und einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Alles wird teurer. Den Ausruf hören wir ja jetzt oft. Inflation, Engpässe beim Gas, Preissprünge beim Benzin. Das reißt spürbare Löcher in die Haushaltskasse. Für viele steht die Frage im Raum, auf was wir verzichten können oder verzichten müssen. Oder umgekehrt, was ist mir eigentlich lieb und teuer? Worauf will ich nicht verzichten? Was ist mir besonders wertvoll? Und das müssen ja gar keine Dinge sein, die ich mir kaufe. Genau darum geht's heute in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Aber zunächst blicken wir noch auf wichtige Vorgänge aus den Religionen und Kirchen in dieser Woche. Mein Kollege Marc Dugge ist zurzeit unterwegs in der Ukraine und dabei hat er auch das Dorf Gorinka besucht. Es liegt nahe bei Butscha, jener Kleinstadt, die vor ein paar Wochen nach den Gräueltaten an Zivilisten traurige Berühmtheit erlangt hat. Auch in Gorinka haben Menschen Schlimmes erlebt. Und dort gibt es einen Priester. Er gehört zur ukrainisch-orthodoxen Kirche und er ist für viele erste Anlaufstelle in ihren seelischen Nöten. Er versucht, Antworten zu geben auf das Unbegreifliche.
Diese Kirche war, ist und wird Schule, Krankenhaus und Zufluchtsort sein, sagt Ivan Palitschuk, Priester in der Kirche von Gorinka. Eine bescheidene Kirche in einem unscheinbaren Steinhaus. Wären nicht die beiden Christuskreuze auf dem grauen Metalldach, das Gebäude wäre von außen kaum als Kirche zu erkennen. Im Dach und in der Mauer sind Löcher, Einschläge, die beim Artilleriebeschuss entstanden sind. Auch der hölzerne Jesus Christus in der Kirche hat etwas abbekommen. In seiner rechten Schulter klafft ein Loch. Sieh mal, wie das Schrapnell das Holz durchschlagen hat. Und das Glas hier werde ich sicherlich nicht reparieren. Ein Schrapnell hat auch das Glas eines Madonnenbildes erwischt. Das Bild selbst ist unversehrt geblieben. Dabei hat die Dorfkirche noch viel Glück gehabt. Andere Häuser im Ort wurden in Grund und Boden geschossen. Es gibt hier viele, die kein Dach mehr über ihrem Kopf haben. Wir versuchen, sie mit Worten zu unterstützen und zu ermutigen. Denn es ist schwieriger, den Glauben wieder zu errichten, als ein Haus. Wenn ein Mensch mit Optimismus nach vorne blickt, wird er sein Haus wieder aufbauen, auch wenn es nur ein kleines ist. Aber wenn ein Mensch seinen Glauben verliert, dann ist das sein Zusammenbruch. Rund 100 Menschen seien hier regelmäßig beim Gottesdienst dabei. Es seien mehr geworden, sagt der Priester, denn viele im Dorf hätten der anderen, der russisch-orthodoxen Kirche, jetzt den Rücken zugewandt. Der Priester erzählt, dass ein junger Mann von 29 Jahren hier im Dorf vor einigen Tagen Suizid begangen hat und dass der Leiter des Kirchenchors an einem Herzinfarkt gestorben ist. Es gebe gehäuft solche Fälle, sagt Ortsvorsteherin Tatjana Samofal. Sie ist sich sicher, dass der Krieg daran einen Anteil hat.
Jeder hat Angst, aber auf eine unterschiedliche Art und Weise. Manche sind wütend und fragen sich, wie kann das sein? Ich bin hier zu Hause und ihr kommt in mein Land, um mich angeblich zu befreien. All diese Menschen, die Rentner, die über Jahre jeden Pfennig gespart haben, um etwas aufzubauen, und jetzt seid ihr gekommen, um das alles zu zerstören. Wir haben euch nicht gerufen.
Ihre Stimme zittert, wenn sie davon erzählt, wie russische Kampfjets so tief über ihren Kopf flogen, dass sie deren Hitze spürte und sie in den Straßengraben springen musste. Priester Ivan hört solche Erzählungen oft. Manche Menschen kämen nur vorbei, um bei einer Tasse Tee etwas zu plaudern, um jemanden zu haben, der ihnen zuhört, sagt er. Danach fühlten sich viele besser. Meine Waffe ist das Wort und das Gebet und natürlich meine Handlungen, sagt der Priester. Das klingt sehr salbungsvoll, aber wenn die Rede auf Frieden, Sühne und Vergebung kommt, dann wird der Priester sehr deutlich. Wir müssen uns bis zum Ende verteidigen. Unseren Staat, unsere Familie, unser Eigentum und unser Land bis zum letzten Blutstropfen. Aber wir dürfen es dem anderen nicht leicht tun, also nicht foltern, auch nicht im Gefängnis. Sie sollen rechtmäßig verurteilt werden. Dann erwähnt er noch die, die Kinder, Frauen und alte Menschen misshandelt haben. Gott wird richten, so der Priester. Mehr Worte will er darüber lieber nicht verlieren.
Meine Waffe ist das Wort, das sagt der ukrainisch-orthodoxe Priester in der Kleinstadt Gorinka in der Ukraine. Wo er kann, versucht er den Menschen zu helfen in ihren materiellen, aber vor allem auch seelischen Kriegsnöten. Mein Kollege Marc Dugge hat ihn in seiner Kirche getroffen. Und wir bleiben noch bei den Menschen aus der Ukraine. Viele sind aus dem Kriegsgebiet geflohen und auch nach Hessen gekommen, darunter auch viele Musiker mit einer exzellenten Ausbildung. Im mittelhessischen Hungen haben die sich jetzt zusammengetan und ein Konzert organisiert, mit Unterstützung der Musikschule in Hungen und der evangelischen Kirchengemeinde. Nach vielen Proben werden sie heute in der evangelischen Stadtkirche ihr Konzertprogramm spielen.
Die 17-jährige Anastasia stimmt ihre Bratsche. Seit Jahren bereits spielt sie das Instrument, gelernt hatte sie an einer angesehenen ukrainischen Musikfachschule. Doch nach Kriegsbeginn musste sie ihre musikalische Ausbildung abbrechen. Sie floh mit ihrer Familie und den Großeltern aus dem Norden der Ukraine nach Mittelhessen zu ihrer Tante Vitalina Butschi, die hier schon seit vielen Jahren in Lich lebt und an der Musikschule in Hungen Klavier unterrichtet. In der Großfamilie haben alle von Kindesbeinen an einen engen Bezug zur Musik und so wurde nach der Ankunft ihrer Verwandten im Hause von Vitalina Pucci natürlich jeden Tag gespielt.
Es ist ja tatsächlich sehr viel musiziert worden, weil meine Mutter spielt Klavier, ich spiele Klavier, Anastasia spielt Bratsche, die Jungs, die zwei Jüngere, spielen auch Schlagzeug und Klavier. Tatsächlich, ich habe viele Instrumente zu Hause und den ganzen Tag von morgens bis abends fast wurde gespielt.
Und so entstand die Idee, mit weiteren nach Mittelhessen geflüchteten ukrainischen Musikern ein Konzert auf die Beine zu stellen.
Es ist ein Teil sind professionelle Musiker, die alle Hochschulausbildung haben, Musikhochschulausbildung, und Teil sind angehende Musiker, die Musikschule schon beendet haben, wollten dieses Jahr Jungstudium beginnen oder machen schon Ausbildung im musikalischen Bereich.
Oder haben in der Vergangenheit bereits als professionelle Musiker oder Lehrer gearbeitet, wie Vitalina Puccis Mutter Eleonora Akczurina, eine erfolgreiche Konzertpianistin mit jahrelanger Bühnenerfahrung. Sie ist froh, dass sie nach der Flucht inzwischen in eine eigene Wohnung einziehen konnte und dass sie Gelegenheit hat, das, was ihr geblieben ist, auch hier zu tun, zum Beispiel gemeinsam mit ihrer Enkelin.
Eine große Freude, hier Klavier spielen zu können, weil ansonsten von den ganzen Gedanken über zu Hause und was da geschieht, da kann man einfach verrückt werden. Das tut aber ablenken, weil im Vollen und Ganzen ist ein sehr, sehr starker Wunsch da, nach Hause zurückzukehren.
Bis dies wieder möglich ist, wollen die ukrainischen Musiker aber hier ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen. Und dabei werden sie von Christiane Anderle, der Leiterin der Hungener Musikschule, unterstützt.
Wir sammeln Musikinstrumente, die bei Familien hier in der Gegend nicht mehr benutzt werden. Diese Instrumente nehmen wir an, werden teilweise repariert, dass sie wieder spielbereit sind. Dann kann ich diese Instrumente an Schüler günstig verkaufen und von dem Erlös kann ich Instrumente kaufen, die ukrainische Geflüchtete benötigen. Die bekommen die dann geschenkt.
Auch die Spenden der Einnahmen des Konzerts am Sonntag in der Hungener Stadtkirche gehen an die ukrainischen Musiker. Zum Abschluss übrigens werden sie alle gemeinsam mit Vitalina Pucci das Friedenslied singen.
Das heißt ein Lied für die Ukraine. Und da gibt es eine wunderbare Vers: Man kann die Menschen, die singen, nicht besiegen.
Musiker aus der Ukraine, die als Geflüchtete nach Hessen gekommen sind, spielen heute Nachmittag in der Stadtkirche Hungen ein Konzert. Ein Hoffnungsanker auch in einer schwierigen Lebenssituation. HR-Inforeporter Klaus Pradella durfte bei den Proben schon mal zuhören. Ein Friedenslied spielen die ukrainischen Musiker heute bei ihrem Konzert in Hungen. Das ist ja eine der vornehmsten Aufgaben von Religionsgemeinschaften, dass sie sich einsetzen für ein friedliches Zusammenleben der Menschen über alle Unterschiede und Grenzen hinweg. Auch wenn allzu oft Religionsvertreter und Kirchenführer gerade an dieser Stelle versagen und stattdessen Öl ins Feuer gießen und Konflikte schüren, wie es ja derzeit bei der russisch-orthodoxen Kirche und ihrem Patriarchen in erschreckender Weise zu erkennen ist. Umso wichtiger ist es dann, wenn sich die Religionsgemeinschaften zusammentun, um ausdrücklich mehr Verständigung zu suchen und das Zusammenleben zu fördern. Zum Beispiel in einer so multireligiösen Stadtgesellschaft wie Frankfurt.
Es ist bunt in den Frankfurter Römerhallen. Farbenprächtig leuchten die indischen Kleider einer Hindu-Chorgruppe. Und zwischen den Infoständen für die verschiedenen Religionsgemeinschaften sehe ich einen Mann mit einer Kippa, eine Frau mit einem Kopftuch, einen Mann mit einer Baseballcap und viele gleiche T-Shirts mit Aufdrucken in Sanskrit, in denen der Frankfurter Chor des Foguangshan-Tempels das Lied Liebe und Frieden vorträgt. Am Stand für das Judentum begrüßen einen kleine Falafelhäppchen, Käsekuchen und auch Anschauungsmaterial aus dem jüdischen Glauben.
Wir haben zwei unterschiedliche Brotsorten. Das ist Challah-Brot, haben wahrscheinlich schon alle gehört. Das isst man zum Schabbat. Und eins haben wir, besondere Challah-Brot, das ist zum Rosh Hashanah, zum jüdischen Neujahrfest.
Bunt und unterschiedlich wirken die verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die sich an diesem Tag der Religionen präsentieren. Christliche, buddhistische, hinduistische, jüdische und muslimische Gemeinden, die Sikh-Religion und die Bahai. Doch so unterschiedlich sind sie gar nicht. Muhammad Hakin vom Infostand des Islam bringt es auf den Punkt.
Vielleicht ist genau das der Hintergrund, warum wir sowas veranstalten. Um zu zeigen, wie sehr sich eigentlich die Religionen nahestehen und wie sehr die Konzepte ähnlich sind in ihrer verschiedenen Ausübungen, ist letztendlich vor allem unter den monotheistischen Religionen die Nähe und die Bindung, die man zu Gott aufbaut, ja bei allen Religionen gleich. Und das nochmal hervorzuheben, ist, glaube ich, so eine gemeinschaftliche Veranstaltung, ein sehr gutes Beispiel zu zeigen, wie sehr das erst recht funktionieren kann.
Das sieht Frankfurts Bürgermeisterin Nages Eskandari Grünberg von den Grünen auch so. Vor 13 Jahren hatte sie als Integrationsdezernentin den Rat der Religionen ins Leben gerufen. Für einen Dialog und gegenseitiges Verständnis der verschiedenen Religionsgemeinschaften.
Vor allem, es gibt ganz viele Vorurteile. Der Rat der Religion zeigt, wir halten zusammen, wir lernen uns kennen, wir bauen unsere Vorurteile ab, wir schaffen einen Raum für Frieden und viel Miteinander. Daher hier im Rathaus in der Stadt Frankfurt ist unwahrscheinlich wichtig, eine Wertschätzung, einen Raum schaffen für eine Kultur der Empathie, eine Kultur von Miteinander.
Und dieses Miteinander ist laut an diesem Tag, aber auch ganz leise. Im gemeinsamen Friedensgebet zum Abschluss. Denn der fünfte Tag der Religionen stand nicht nur unter dem Thema Gebet und Ritual, sondern wir erleben bei all den Krisen um uns herum, dass wir mit unseren menschlichen Mitteln oft nicht mehr zurande kommen, sagt Joachim Valentin, der Vorsitzende des Rats der Religionen.
Dafür steht das Gebet. Wir rufen Gott an um Hilfe. Wir rufen aber natürlich auch uns selber und die Machthaber in der Welt mit diesem Friedensgebet an, dass sie aufhören mit dem Krieg, dass sie die Waffen schweigen lassen. Und wir sind darin vereint. Wir haben alle unsere heiligen Texte. In allen diesen Texten kommt der Friede auf je eigene Weise wieder. Und so wie uns das Gebet vereint, so zeigen wir damit auch zugleich unsere Unterschiedlichkeit in unseren Sprachen und in unseren heiligen Texten, mit denen wir um Frieden bitten.
Viele Religionen in einer Stadt und wie sie gut zusammenleben können, das zeigte der Tag der Religionen am vergangenen Sonntag in Frankfurt. HR-Info-Reporterin Corinna Tertel hat sich dort für uns umgeschaut.
HR-Info. Himmel und Erde.
Was mir lieb und teuer ist, das ist unser Sonntagsthema heute hier in Himmel und Erde. Wenn Inflation und Krisenteuerung Löcher in die Haushaltskasse reißen, dann kommen wir nicht umhin, uns nochmal klarzumachen, was uns eigentlich wirklich wichtig ist. Aber, und das ist wichtig, das muss ja gar nicht etwas sein, was ich kaufen will. Die Frage zum Beispiel, was ich mir selbst wert bin, die ist ja gerade in den Belastungen der Dauerkrise noch wichtiger geworden. Über diese Frage hat meine Kollegin Daniela Baumeister mit dem Lebenskunstphilosophen Wilhelm Schmid gesprochen. Der hat in einem Buch zum Thema geschrieben, es gehe dabei nicht so sehr um Selbstliebe, sondern um Selbstfreundschaft. Die Frage ist also, warum eigentlich dieser Unterschied?
Naja, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Liebe und Freundschaft, wenn es sich um zwei Menschen handelt. Und so ähnlich ist es auch in der Beziehung zu sich selbst. Wir beobachten bei der Liebe zu einem anderen Menschen nicht selten, glaube ich, dass wir den idealisieren oder die. Was früher oder später natürlich zu bitteren Enttäuschungen führt, denn niemand ist ideal. Und mir scheint, dass das auch Menschen geschieht, die sich unbedingt selbst lieben wollen, dann gibt es eine Idealisierung des eigenen Selbst und früher oder später die Enttäuschung, weil das eigene Selbst auch kein Ideal ist. Wir haben einfach Dinge an sich, die ja vielleicht auch ärgerlich sind und störend sind. Und damit können wir viel besser leben, wenn wir mit uns selbst befreundet sind, so wie wir ja auch Freunden viel mehr nachsehen als dem geliebten Menschen.
Wie geht das? Sie beschreiben das ja in einem Ihrer Bücher, wie man zu dieser Selbstfreundschaft kommt.
Aufmerksam zu sein auf sich selbst, nicht permanent. Auch ich lehne mich nicht ständig zurück und beschäftige mich mit mir selbst. Das ist ja auch ein Kennzeichen von Selbstfreundschaft, sich eben nicht zu viel um sich selber zu drehen, sondern viel Freiraum für sich selbst zu haben. Aber gelegentlich dann eben sich zu besinnen auf sich selbst. Was ist an mir körperlich? Kein Mensch ist körperlich ideal. Und wenn ich mir mehr Rechenschaft darüber ablege, wie ich körperlich bin, kann ich dem auch Rechnung tragen. Das sind meine Gebrechen, das sind meine Vorlieben, meine Abneigungen. Und dasselbe in Bezug auf die Gefühle. Das sind niemals nur positive Gefühle. Vielleicht auch mal depressiv zu sein, melancholisch zu sein und sich das zuzugestehen.
Der Untertitel Ihres Buchs über die Selbstfreundschaft heißt ja, wie das Leben leichter wird. Ist es dann tatsächlich so? Müssen wir einfach uns gegenüber ein bisschen toleranter sein?
Ja, das glaube ich schon. Und der große Vorteil ist, wenn wir mit uns selber besser umgehen können, mit uns befreundet sein können, dann können wir mit anderen Menschen auch besser umgehen. Das macht das Leben leichter. Wenn wir mit uns selber nicht zurechtkommen, dann machen wir doch anderen das Leben schwer. Denn wir neigen dazu, die inneren Probleme nach außen zu projizieren. Das, was uns eigentlich an uns ärgert, bei anderen ärgerlich finden und sie dafür anzuklagen. Also sich besser mit sich selber zu befassen, einzig zu dem Zweck, umgänglicher mit anderen zu werden. Und so wird das Leben dann leichter.
Viele von uns sind ja in diesem Dauerkrisenmodus so ein bisschen mürbe und dünnhäutig geworden. Erst die Pandemie, dann der Krieg und jetzt die Folgen für das Leben hier. Wie kann Selbstfreundschaft uns helfen, mit diesen Krisenerfahrungen umzugehen?
Ich möchte sagen, Frau Baumeister, wir waren alle ein bisschen sehr verwöhnt. Lange Friedenszeit, Wohlstand, der uns vergönnt ist, aber es gibt immer einen Nachteil des Wohlstands, nämlich die leiseste Störung ist dann schon die Katastrophe. Und nun haben wir in unserer Nachbarschaft eine wirkliche Katastrophe. Mit uns selbst besser umgehen zu können, heißt, uns auch besser einlassen zu können auf das, was jetzt andere Menschen brauchen. Auch ich habe mich dazu entschieden, ein älteres ukrainisches Paar in meiner Wohnung aufzunehmen und auf die Weise ein kleines bisschen dazu beizutragen, die Katastrophe wenigstens für sie zu mildern.
Was bin ich mir selbst wert und wie finde ich zu einer guten Freundschaft mit mir selbst? Darüber hat Daniela Baumeister mit Wilhelm Schmid gesprochen. Er ist Lebenskunstphilosoph und Autor. Was bin ich mir selbst wert? Das zeigt sich ja manchmal in ganz konkreten Alltagssituationen. Zum Beispiel bei der Frage, wie plane ich eigentlich meinen Tagesablauf? Wie viel Zeit ist da überhaupt vorhanden, in denen ich zu mir selbst finden kann, in denen ich meine Selbstfreundschaft pflegen kann? HR-Inforeporterin Anna Vogel hat mit Menschen gesprochen, die sagen, ich nehme mir bewusst Auszeiten und die sind mir lieb und teuer.
Ganz ruhig sitzt Jacqueline Ruland in einem Yoga-Studio in Weinheim an der Bergstraße auf einem Kissen und lauscht den Tönen der Klangschale vor ihr. Auszeiten wie diese sind für die zweifache Mutter gerade im stressigen Alltag besonders wichtig. Was Meditation mit ihr macht?
Man ist einfach mal wieder kurz fokussiert, wieder ganz im Hier und Jetzt. Das schafft eine unheimlich schöne Ruhe und Zufriedenheit. Man spürt sich mal wieder, man merkt wirklich, wie es einem körperlich gerade geht, merkt auch mal wieder, wo vielleicht gerade die Baustellen sind. Man nimmt sich wieder ganz anders wahr. Und das ist wichtig, das braucht man immer mal wieder.
Die Ruhe, die Jacqueline Ruland in der Meditation oder im Yoga findet, suchen andere in Heppenheim am Bruchsee. Ein Mann sitzt auf einer Bank direkt am Wasser, den Kopf nach hinten gelegt, lauscht er den Geräuschen am See. Er kommt immer nach seinem Dienst im Krankenhaus hierher, erzählt er.
Tut mir gut, diese halbe Stunde hier zu sitzen. Ne? Die Ruhe und die Natur. Wenn ich wieder zu Hause angekommen bin, dann sehe ich wieder so, okay, da muss ich lernen, da muss ich meine Arbeit noch machen. So. Deswegen ist das so eine schöne Auszeit.
Ein anderer Mann dreht seine Runden um den See. Er kommt eigentlich aus Alsbach, erzählt er, und geht dort jeden Tag nach Feierabend mit seiner Frau spazieren.
Ich finde, Bewegung tut gut. Weil wenn man den ganzen Tag da an einem nicht ganz so komfortablen Tisch sitzt, dann denke ich, ist es gut, dass ich mich bewege. Und das Grüne in der Natur beruhigt, wirkt beruhigend.
Eine junge Frau kommt an den Bruchsee. Eigentlich macht auch sie gerne Yoga, sagt sie. Doch sie hat vor 8 Wochen ihr zweites Kind bekommen. Deshalb hat sich ihr Begriff von Auszeit gerade stark verändert.
Zeit mit dem Baby verbringen, das ist für mich auch schon gefühlt Auszeit. Einfach nur zugucken, wie das Baby mal lacht. Einfach mal nur so zu zweit sein. Oder mal in Ruhe einen Kaffee trinken, was frühstücken. Oder auch Handy scrollen. Und ein bisschen Haushalt, ich glaube, so eine Mischung und alles fühlt sich ganz gut an, wenn man es gemacht hat.
Denn manchmal sei es auch einfach wichtig, zufrieden zu sein mit dem, was man gerade macht.
Kleine Auszeiten im Lauf des Alltags und was sie uns bedeuten können, das hat hr-Info-Reporterin Anna Vogel für uns erkundet. Was mir lieb und teuer ist, unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Und für manche Menschen ist da die Antwort ja ganz klar. Der Glaube ist mir wichtig. Gott ist das Wertvollste überhaupt. Und fordert nicht zum Beispiel die Bibel auch, dass Gott an erster Stelle stehen soll? Achim Behrens kennt sich damit aus. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Hochschule in Oberursel. In der hebräischen Bibel, da findet sich ja die Aufforderung, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ein Satz, der für Juden und für Christen gleichermaßen wichtig ist. Daniela Baumeister hat mit Achim Behrens gesprochen und ihn gefragt, ob Gott eigentlich verlangt, dass er auf der Werteskala ganz oben steht. Eine ja ganz schön hohe Anforderung.
Ja, das ist so, aber den Anspruch hat er. Ich glaube, das gehört irgendwie zum Gottsein dazu. Spannend finde ich in der hebräischen Bibel, dass es eigentlich nicht mit du sollst losgeht, sondern in diesem ersten Gebot, das ja da auch drin steckt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir, da geht es in der hebräischen Bibel los mit ich bin der Herr dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Also erstmal tut Gott was und stiftet damit eine Beziehung. Er befreit sein Volk und dann hat er tatsächlich einen relativ umfassenden Anspruch. Das Herz ist eigentlich das, was wir mit dem Sitz des Denkens und Planens assoziieren würden, nicht so sehr das Gefühl. Also man soll auch mit seinem Denken und Planen sich an Gott orientieren und an Gottes Willen. Die Seele, das ist die Lebenskraft, eigentlich das, womit man Luft holt. Man soll sich in seinem Leben von Gott abhängig wissen und die ganze Kraft ist die Sache des Einsatzes. So ist der Anspruch der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk im Alten Testament, nachher im Neuen auch.
Ist das denn realistisch, dass man es hinkriegt, diesen Dreiklang?
Na, ich glaube nicht in Wirklichkeit. Also ich glaube, dass die Geschichte der Bibel ganz am Anfang erzählt, mit Adam und Eva, dass sie das eben nicht geschafft haben, ganz auf diesen Gott zu vertrauen. Und im Grunde genommen ist die Bibel eine große Geschichte einer Beziehung, die immer wieder schwierig wird und die von Gottes Seite aus jedenfalls immer wieder neu geknüpft wird. Das ist dann das, was wir vielleicht klassisch in der Theologie Vergebung nennen oder Gnade, dass dieser Gott trotzdem, dass wir das nicht können, immer wieder auf uns zukommt.
Ist das dann auch die Motivation, es immer wieder zu probieren?
In dieser Geschichte zwischen dem Menschen und Gott ist ein Aspekt, dass der Mensch weiß, er ist nicht selbst absolut. Es gibt etwas, das größer ist als er. Und dann ist es so, dass bei diesem Satz, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele, sofort ein zweiter dazukommt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und damit wird ein Dreieck aufgemacht. Also es geht nicht immer nur um mich und Gott, sondern es geht um mich. Und es geht um den Nächsten und dann um Gott. Das heißt, diese Beziehung zu Gott führt mich immer wieder zum anderen, aber auch zu mir selbst, auch zur Selbstannahme, auch dazu zu wissen, ich bin ein geliebter Mensch und gleichzeitig realistisch zu sehen zu können, ich kann nicht alles richtig machen.
Und man kann natürlich auch noch mehr machen. Es gilt ja eigentlich weltweit für alle Religionen, dass sie auch große, in Anführungszeichen, Werte hervorgebracht haben, also Tempel, Kathedralen, in der Malerei, in der Musik. Ist das so, dass diese Wertschätzung für Gott sich in diesen Werten ausdrücken soll?
Ich glaube, das ist tatsächlich so. Ich glaube aber auch, dass das immer so ein bisschen zwiespältig ist. Also so eine Kathedrale ehrt einen eigentlich immer auch ihren Erbauer, aber natürlich ist das ein unglaublicher Ausdruck der Wertschätzung für Gott. Und wenn Sie sich mal vorstellen, so im Mittelalter Leute, die eigentlich nichts hatten, was wir alles so haben, bunte Bücher und Internet und Fernsehen, für die ist natürlich so eine Kathedrale mit Weihrauch und Kerzen und bunten Fenstern wirklich wie ein Stück vom Paradies. Also da fühlt man sich Gott dann ganz nahe.
Die Gottesliebe, das Wichtigste überhaupt? Darüber hat die Kollegin Daniela Baumeister mit Achim Behrens gesprochen. Er ist Theologe und Professor für Altes Testament an der Lutherischen Hochschule in Oberursel. Was mir lieb und teuer ist. Damit geht unser Himmel und Erde Sonntagsthema zu Ende. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie regelmäßig informiert werden wollen über Sendungen in Radio und Fernsehen zum Thema Kirche und Religion, dann empfehle ich Ihnen unseren Newsletter. Alle zwei Wochen frisch mit lauter aktuellen Hinweisen. Den können Sie ganz einfach abonnieren bei uns im Internet auf der Seite hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.